Also, unser Ausgangspunkt war ja zunächst mal, dass ich Sie begrüßen durfte oder darf, Alexander Wewerka vom Alexander Verlag. Und wir hatten darüber gesprochen, dass Sie ja sich speziell mit Theater befassen, also ein Theaterverlag sozusagen sind. Und da kamen wir ja auch gleich drauf zu sprechen, dass im Moment die Zeit für Theater ja schwierig ist. Theater sind auf Pausenknopf oder stillgestellt oder versuchen ihr Bestes, um irgendwo das Verbot der Präsenz zu umschiffen. Und ja, da können Sie gleich mal erzählen, wie Sie das erleben.
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, bei unserem Buchversuch, ich bin kein Theatermacher. Ich bin auch streng genommen kein Theaterverlag. Damit meint man in der Regel Bühnenverlage. Das sind nämlich die Verlage, die Theatertexte anbieten und vermarkten, sondern wir machen Bücher über das Theater mit Theaterkünstlern, Schauspielern, Regisseuren. Wenig Theorie gibt es auch, aber die Theaterwissenschaft ist nicht so im Fokus, sondern wirklich die Künstler. Und ja, natürlich nehme ich das wahr, wie wahrscheinlich alle Leute, die sonst ins Theater gehen, mehr oder weniger, sind ja nicht mehr so viele, aber doch genug, dass einfach durch diesen Lockdown, da ist ein Riesenloch entstanden und speziell jetzt für unsere Arbeit, das ist ganz merkwürdig. Wir hatten zum Beispiel Buchpräsentationen geplant. Wir machen ja auch Büchertische, wenn Künstler hier in Berlin speziell auftreten, dann machen wir den Büchertisch, den Verkauf. Es gibt Diskussionen im Anschluss. All das ist weg und man sitzt irgendwie in seinem Büro und arbeitet an Büchern und weiß gar nicht, ob die überhaupt noch irgendjemand haben will oder ob es überhaupt noch Theater gibt. So ist, sagen wir mal, das schlechte Gefühl. Heute scheint die Sonne in Berlin und dann sieht gleich alles ein bisschen besser aus.
Ja.
Aber das war ein harter Winter. Für andere Leute natürlich noch viel härter, aber das ist so ein bisschen die Lage. Und ich muss dann aber zwischendurch manchmal dann denken, Heiner Müller hatte vor vielen Jahren mal so einen Satz irgendwo abgelassen, sinngemäß, dass man die Theater mal für ein Jahr einfach schließen sollte, alle, um dann nach einem Jahr zu gucken, ob überhaupt noch jemand dahin gehen will. Und das war damals so eine Provokation, da hat man drüber gelacht und gelächelt, jetzt ist es bitterer Ernst. Und tatsächlich gibt es ja auch Befürchtungen, dass vielleicht hier und da irgendwelche Politiker in dem Fall das Gefühl haben, Mensch, ging doch auch ganz gut ohne das Theater oder mit weniger. Und da könnten wir da vielleicht hier und da was einsparen. Also das höre ich immer wieder, dass eventuell das Folgen haben wird, abgesehen davon, dass viele Künstler auf dem Zahnfleisch gehen und vielleicht danach gar nicht mehr arbeiten wollen oder können. Aber das schwebt so ein bisschen im Hintergrund, so dieser Verdacht oder die Angst, dass vielleicht man sagt, Mensch, zumindest in den Großstädten, ne, ich kenne jetzt Hamburg nicht so gut, aber sie haben bestimmt auch unglaublich viele kleine Theater,
Ja,
kleine
klar.
Theatergruppen und Spielstätten. Also ich rede jetzt nicht vom Thalia, und dass man da sagt, Mensch, das Geld kann man sparen. Ja. Kino ist ja nicht unähnlich, aber da sind auch viele bedroht. Alle entdecken das Streamen. Und also das ist ein bisschen merkwürdig. Abgesehen davon ist Theater natürlich eine Kunst, die lebt vom Live-Moment. Ja. Theater ist ja das, jemand steht da und macht irgendwas und ein anderer guckt zu im gleichen Moment und beide sind am gleichen Ort lebendig. Und das ist ganz besonders schräg, ne? Weil Filme gucken, okay, wir streamen auch gerade zu Hause, ich gucke unglaublich viele Filme, das geht ja, Kino ist netter, aber beim Theater ist es wirklich hart, ne? Und vor allen Dingen die Darsteller höre ich immer wieder, dass die auch wirklich Depressionen kriegen, weil die leben ja auch davon, dass sie vor Leuten stehen und beklatscht werden oder manchmal auch mal ausgebuht, aber das ist einfach alles weg. Man hockt in seiner Wohnung und es ist still. Total still. Das ist so ein bisschen gerade die Lage hier bei uns. Wir arbeiten, wir haben Titel verschoben. Wir haben Bücher, die im letzten Jahr noch kamen, zum Beispiel mit Roberto Zulli, das Lebenswerk. Das sollte vorgestellt werden. Es gab Termine, Berliner Akademie der Künste, in mehreren Theatern, Diskussionen mit Kermani, alles abgesagt, alles weg. Ja, jetzt hoffen wir, wie alle anderen auch, dass vielleicht, keine Ahnung, ab Sommer besser wird, aber manchmal zweifle ich,
Ja.
ob das jemals wieder weggehen wird. Dann kommt dann die Mutante, wenn man denkt, ich bin geimpft. Na gut, genug. Sie hatten Fragen an mich.
Ja, aber ich meine, das wäre schon eine erste gewesen oder das war eine erste Frage, weil wir sprechen ja hier nicht abstrakt, sondern aus der Praxis heraus. Sie machen Ihren Verlag oder pflegen die Bücher, die Sie verlegen und dann eben, wie Sie ja erzählt haben, auch live in den jeweiligen Kontexten vorstellen aus dem Grund, also aus dem Anlass. Das hat ja einen Sinn, das hat ja einen Rahmen, auch einen Raum und eine Funktion. Also insofern finde ich diesen Ansatzpunkt des eigenen Erlebens schon sehr wichtig. Vielleicht können wir da gleich nochmal, bevor wir dann auf Artaud kommen, die Frage anschließen, wie haben Sie denn bis jetzt die Versuche der Theaterleute oder auch überhaupt des kulturellen Bereiches, es betrifft ja nicht nur Theater, sondern auch die Musikszene genauso und andere, erlebt, damit umzugehen, natürlich durch diese Streamings, aber ich meine, das gibt ja nicht nur diese ins Netz stellen von schon vorhandenen Aufnahmen, die eigentlich live gespielt wurden, sondern es gibt ja auch Versuche, damit produktiv umzugehen oder neue Formen zu entwickeln oder zu gucken, was können wir denn, weil das ist ja auch eine Herausforderung an die Kunst, nicht zu sagen, unser alter Rahmen ist weg, jetzt können wir nichts mehr machen, sondern was können wir angesichts dieser Situation mit den gegebenen Möglichkeiten machen? Wie haben Sie das denn erlebt bis jetzt?
Tja, da muss ich zugeben, das habe ich wenig erlebt und das Wenige war so schlecht, dass ich keine Lust hatte, noch mehr davon zu erleben. Also für mich funktioniert Theater auf dem Monitor nicht,
ja,
muss ich leider sagen. Es gab manchmal, habe ich irgendwelche Ankündigungen bekommen, gesehen, wo ich dachte, ja, da gucke ich mal rein. Dann ist aber das eigentümliche Phänomen, man muss dann um 19.30 Uhr vor dem Computer sitzen, weil es ist wirklich dann auch live oder es wird nur eingestellt für ein paar Stunden. So ganz verstehe ich das nicht. Und dann habe ich den Termin verpasst. Und habe es nicht gesehen. Und da, wo ich reingeguckt habe, war ich ziemlich schnell wieder draußen, weil das ist, also entweder gucke ich einen Film oder ich gehe ins Theater und sehe Menschen, die da irgendwas machen. Aber ich gucke ungern Menschen zu, die was machen in einem leeren Raum und dann gucke ich auf meinen Monitor. Also ich komme damit nicht klar. Vielleicht bin ich auch zu alt, aber ich finde, das funktioniert für mich nicht. Es gibt vielleicht Künstler, die versuchen, genau darauf zu reagieren und sagen, wir machen jetzt nicht einfach unsere Performance wie geprobt und filmen die ab, sondern wir machen speziell was für die Kamera, fürs Netz. Das habe ich nicht gesehen, beziehungsweise doch, ich habe auch da zweimal reingeguckt und gebe zu, ich war nach ein paar Minuten wieder draußen. Das war vielleicht dann die falsche Performance, aber ich komme damit nicht klar. Es gibt ja auch Versuche, dann Gespräche zu führen online. Ja, klar, kann man machen, aber wir haben gerade selber versucht zu zoomen. Also, ich weiß nicht, ich lese dann lieber ein Buch. Ja.
Ja.
Ich werde damit nicht wahr. Funktioniert nicht. Ich weiß, dass die Gruppe Gimpelsdorfer Klassen, mit denen wir gerade ein Buch gemacht haben, dass die jetzt in, ich glaube, Düsseldorf die nächste Arbeit machen. Und der Knut Klaassen war kurz hier, holte was ab und sagte, ja, er fährt jetzt eben nach Düsseldorf oder nach Köln war es. Und wir fangen eine neue Arbeit an. Und dann habe ich ihn fragend angeguckt und sagte, ja, ich weiß, nee, wir wollen speziell was machen fürs Netz. Wir haben uns entschieden, wir machen gar nicht erst eine Arbeit, von wo wir denken, vielleicht kommt Publikum, wir machen es gleich fürs Netz. Also die haben jetzt irgendwann Premiere im April oder Mai. Bin ich mal gespannt, ob es ihnen gelingt, was Gutes auf die Beine zu stellen. Aber ja, wie gesagt, die Sachen, die ich bisher so ein bisschen reingeguckt habe, es war auch nicht viel, muss ich zugeben. Mhm. Ich gucke gerade wirklich unglaublich viel DVDs. Das war eigentlich gut, das einzig Gute an der Krise. Ich habe selten so viel DVD geguckt, was in meinem Fall heißt, ich interessiere mich dann für einen Künstler, also aktuell für eine französische Regisseurin. Und da ist eben toll, man kann einfach deren Lebenswerk sich hintereinander weg gezielt angucken, im O-Ton mit Untertitel, mit Zusatzmaterial. Das ist wirklich toll und so gleiche ich die geschlossenen Theater aus. Und da brauche ich dann nicht irgendwie eine gestreamte Performance. Aber das ist jetzt wirklich sehr subjektiv. Vielleicht sind ja tolle Sachen entstanden und ich habe es nicht mitbekommen. Gebe ich gerne zu. Ich bin ja auch nicht mehr 20, habe eine Familie. Meine Wahrnehmung ist auch nicht mehr ganz so weit wie vor einigen Jahren noch. Ja, deshalb will ich ja gar kein Urteil fällen.
Ja, ich denke, dass es dafür auch so und so zu früh ist und man sicherlich auch dem ein bisschen Zeit geben muss, weil am Anfang haben ja eben viele versucht, erstmal einfach vorhandenes Material ins Netz zu stellen. Und jetzt kommen langsam Versuche, einfach was anderes draus zu machen. Was daraus entsteht, wissen wir noch nicht. Und ich denke, dass natürlich auch die Bereitschaft, unsere Wahrnehmung oder unsere Erwartungen und Gewohnheiten zu verändern, insgesamt wichtig ist. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man auch damit hineinnehmen muss. Aber eine Grundfrage, die sich bei all dem stellt, die Sie ja auch gestellt haben, ich meine, abgesehen von der politischen Wahrnehmung, also der nicht der politischen Wahrnehmung, sondern der Wahrnehmung der machthabenden Politiker, die dann das Geld verteilen, das ist ja nochmal was anderes, ist tatsächlich das Bedürfnis, gibt es ein Bedürfnis nach Theater? Und da komme ich jetzt zu dem Büchlein, was Sie herausgegeben haben gerade, Das Theater und die Pest, Antonin Artaud, mit den Haupttexten von Artaud zum Theater und die Grausamkeit in verschiedenen Formulierungen und ein paar Texten dazu, Breton, Grotowski, glaube ich, und Anaïs Nin. Und ich zitiere gleich mal und da können Sie dann ansetzen und ein bisschen erzählen, wie Sie jetzt, es liegt fast auf der Hand eigentlich, zu diesem Büchlein kamen. Denn in dem ersten Manifest von Antonin Artaud, Das Theater und die Grausamkeit, heißt es nämlich genau dazu: In der angsterfüllten, katastrophischen Periode, in der wir leben, spüren wir das dringende Bedürfnis nach einem Theater, das von den Ereignissen nicht überrundet wird, dessen Widerhall in uns unergründlich sei und die Unsicherheit der Zeiten beherrsche. Die lange Gewöhnung an Schauspiele, die der Zerstreuung dienen, hat uns die Vorstellung eines feierlichen Theaters vergessen lassen, das alle unsere begrifflichen Vorstellungen durcheinander wirft, uns einen glühenden Magnetismus von Bildern einflößt und uns schließlich wie eine Seelentherapie auf uns wirkt, deren Vorbeiziehen unvergesslich bleiben wird.
Ja, ist doch gut.
Ja, ich meine, da ist man mittendrin, würde ich sagen.
Ja, also Antonin Artaud, ich spreche jetzt mal nicht so ganz französisch aus, Antonin Artaud war ja ein Grenzgänger in vielerlei Hinsicht, sowohl künstlerisch, er hat gemalt, er hat geschrieben, er war Performer, Schauspieler, hat, glaube ich, auch inszeniert. Er wurde dann als geisteskrank eingestuft, hat jahrelang in der Psychiatrie verbracht in Südfrankreich, wurde mit Elektroschocks, man hat es behandelt genannt, heute würde man wohl eher sagen gefoltert. Und nach der Entlassung aus der Psychiatrie und diesen ganzen Elektroschocks hat er dann auch nicht mehr lange gelebt, ist relativ jung gestorben, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, es gibt Leute, die sagen, der war verrückt, fertig. Aber es gibt doch mehr Leute und vor allen Dingen ernstzunehmende Künstler, die ihn immer sehr geschätzt haben. Und diese Textsammlung, das war sein erstes Buch, das haben andere Leute zusammengestellt, die Texte unter dem Titel Das Theater und sein Double. Aus dieser Textsammlung haben wir genommen, oder habe ich in dem Fall, ich habe das Buch ja selbst zusammengestellt, eben den Aufsatz Das Theater und die Pest, die Manifeste zum Theater der Grausamkeit und noch zwei, drei Briefe. Theater und die Pest ist klar, der Titel passt im Moment und so gebe ich zu, bin ich drauf gekommen. Ich habe das Buch selber gelesen, da war ich Anfang 20, hatte das immer in guter Erinnerung, das war ganz wichtig, ist auch, das ganze Buch ist immer noch ganz wichtig. Jeder, der zum Theater will, sollte da mal zumindest reingucken. Und natürlich jetzt mit Corona und geschlossenem Theater fiel mir das plötzlich ein und ich dachte, da war doch was, habe gesucht, habe den Text wieder gelesen, fand ihn wieder sehr gut und dachte, ja, vielleicht machen wir einfach ein kleines Buch, so eine kleine Reaktion auf diese Pandemie. Ich meine, was kann ich als Verleger machen? Entweder kommt jemand und hat einen tollen neuen Text für mich, den ich bringe, oder in dem Fall habe ich eben selber was zusammengestellt. Interessanterweise, das war mir früher gar nicht klar, sind die Texte von Artaud alle von 1930, 31, 32, 33.
Ja.
Auch keine uninteressante Zeit, wenn man
ja.
Rückblickt.
Genau.
Also in Frankreich wurde Hitler nicht gewählt, aber natürlich hat Frankreich mitbekommen, dass hier Hitler an die Macht kam. Und ich würde mal sagen, dass viele Andeutungen, die Artaud da macht, viel Unzufriedenheit über die erstarrte Gesellschaft und der Wunsch nach Veränderung und Aufbruch, frage ich mich immer, was da von auch eine Rolle gespielt haben mag. Ansonsten hat Artaud natürlich reagiert damals auf ein Theater, auf ein etabliertes Theater, was wir ja auch heute noch kennen und haben, sagen wir mal die großen Staatsbetriebe, vor allen Dingen in kleineren Städten, wo das Theaterverständnis doch immer noch stark dahin geht, dass man sagt, wir nehmen einen Text, am besten einen Klassiker, den alle kennen, damit auch die Schüler kommen. Und dann nehmen wir Schauspieler, die den Text auswendig lernen. Dann haben wir ein schönes Bühnenbild und dann stehen die Schauspieler in dem Bühnenbild und dann sprechen die, sie haben es ja gelernt, schön den Text und führen da was vor, führen Literatur auf der Bühne auf. Es gibt ja Leute, die gehen dann dahin und dann denken sich, dann muss ich den Text nicht selber lesen, gehe ich doch an ins Theater. Also vor allen Dingen bei Schülern, ne?
Ja, die sind ja auch oft gezwungen, dahin zu gehen.
Ja, ne? Und diese Art von Theater, und dann muss man natürlich wissen, dass in Frankreich, also auch in Deutschland, ist das Sprechen eine Kunst und sehr wichtig. Aber die Franzosen mit ihrem Französisch sind da nochmal, würde ich behaupten, einen Zacken schärfer. Sagen wir mal so, wie die in Deutschland das früher auch noch, wenn man alte Aufnahmen hört von Kortner oder so Vorkriegsaufnahmen von Schauspielern, das ist eine unglaublich künstlerische und künstliche Sprache mit Rolle, mit Herz und einer anderen Betonung. Das haben die Franzosen tatsächlich heute noch in der Comédie Française oder so. Das ist unglaublich, wie die ihre Sprache zelebrieren. Ist ja auch schön, nur es geht dann oft auf Kosten des Theatererlebnisses, weil Theater ist nicht nur Literatur auf der Bühne, sondern Theater sind Menschen, die vor Menschen agieren, habe ich ja vorhin schon gesagt. Deshalb eben auch das Internet für mich völlig interessant in dem Moment ist, weil ich will den Menschen da vorne sehen, riechen, hören, spüren. Und dazu gehört eben nicht nur die Sprache und ein Text, sondern dazu gehört mehr. Und Artaud war nur jemand in der Zeit vom Surrealismus beeinflusst. Es gab ja sowieso Anfang des 20. Jahrhunderts viele Bestrebungen zur Natur, Drogenexperimente. Die Leute sind auf den Monte Verita gepilgert, er selber, Südamerika, die Indianer. In seinem Fall tatsächlich auch Drogenexperimente, und zwar nicht zu knapp, er hat ziemlich viel psychogene Drogen ausprobiert. Und er hat also geträumt von einem Theater, von einem totalen Theater, was wie eine große Kirchenmesse den Besucher vollkommen in den Bann schlägt und wo man einfach nicht mehr auf den Text nur hört, sondern wo man weint, lacht, schreit, wo der Zuschauer auch durchdrehen darf, also Ekstase herbeizuführen, um das jetzt mal zu verkürzen. Und seine These, knapp gesagt, ist die, dass natürlich in einer Situation wie eine Pestseuche, die nochmal schärfer ist als unser Corona gerade, dass das natürlich Energien freisetzt, die in die Richtung gehen, die er sich fürs Theater wünscht. Also er hat sich nicht gewünscht, dass jetzt das Theater wie die Pest wirkt und die Leute sterben. Er hat auch mit Grausamkeit nicht gemeint, dass man irgendjemanden quält oder mit Horrorelementen schockt, sondern er wollte einfach durch die Haut, durch den Kopf rein ins Gefühl. Ja? Da wollte er hin und darum drehen sich diese Texte. Und deshalb sind die für Schauspieler oder jemanden, der dahin will, immer gut reinzugucken. Man muss es so nicht machen, man kann es wahrscheinlich so auch gar nicht machen, aber man sollte wissen, dass das ein Ziel sein könnte. Der Versuch dahin sollte immer da sein, sich nicht zufrieden zu geben und schön sprechend auf der Bühne zu stehen. Also wenn man da oben nicht schwitzt, dann macht man was falsch.
Ja, wobei man kann auf verschiedene Weise natürlich auch schwitzen. Man kann schwitzen und sich selbst in Szene setzen, was ja immer diese schwierige Grenze ist, und sich eben völlig verausgaben und wirklich auch in Gefahr bringen als Schauspielerin auf der Bühne. Aber ich meine, das, was Sie da ansprechen oder was Artaud damit ansprach, ist ja wirklich ein Reagieren auf Not und Bedrängnis, aber gleichzeitig auch in Bedrängnis bringen wollen, also wirklich etwas zu wollen. Und als ich die Texte, die waren mir jetzt nicht neu, aber natürlich jetzt nochmal in dieser Ausgabe so gelesen habe oder zum Teil quer gelesen habe, auch mit den Texten, die das hinten ein bisschen beleuchten, habe ich mir gedacht, es wäre ja auch eine Chance für das Theater, sich grundsätzlich nochmal in Frage zu stellen. Also nicht in allem natürlich, aber in dieser Dringlichkeit, in diesem Gebrauchtwerden auch wirklich. Also, weil eigentlich müssten alle jetzt ja schreien oder ganz viele Menschen schreien, hey, ich meine, es gibt ein paar schon, aber ohne das Theater geht's nicht. Die Gesellschaft ohne Theater gibt es nicht. Und das ist bis jetzt ja nicht wirklich der Fall.
Ja, gut, also es gibt ja schon Künstler, die das versuchen, so ist es nicht. Also speziell hier, ich lebe ja in Berlin, wir haben natürlich eine tolle Theaterlandschaft hier von, sagen wir mal, von wirklich klassischem Boulevard bis hin zu Kellertheater der durchgeknalltesten Art und Weise. Da kann man sich alles aussuchen. Aber das meinte ja Müller mit der These, ein Jahr Theater zu machen und dann gucken, braucht man es noch? Und wenn ja, kommt man vielleicht nochmal auf den Punkt und sagt, hey, diese nette Unterhaltung ist okay, aber eigentlich hat mir was anderes gefehlt, weil die Unterhaltung kann ich woanders kriegen, glaube ich.
Ja.
Ja. Die Unterhaltung, ich meine, ich gebe zu, ich war vor Corona war ich hier in der Komödie am Kurfürstendamm, heißt das in Berlin. Das ist so ein, ja, wirklich ein Boulevardtheater. Und da wurde ein Ellen Eichborn-Stück gespielt, von dem wir auch ein Buch haben. Ich dachte, ich gucke mir das einfach mal an. Ja, wie machen die denn so ein Ellen Eichborn? Und das war unglaublich. Also ich habe nur gelacht, nicht über das Stück, sondern wie die das gemacht haben. Aber es war irgendwie auch toll. Einfach als Erlebnis, in der Pause gab es dann rot gefärbten Sekt. Und viele Publikum war im gehobenen Alter, in Abendgarderobe, glitzernde Kleider. Also ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Weil wenn man immer in die Volksbühne gegangen ist, da sah es doch anders aus. Und irgendwie war das auch ein schöner Abend, ganz altmodisch, auf eine Art furchtbar harmlos. Die Schauspieler waren gut, die haben ihr Ding da oben gemacht, gut getimt. Und das Publikum hat sich gefreut und die haben gelacht und geklatscht. Das war ein ganz lustiger, harmloser Abend. So was geht. Aber wenn das fehlt, mir persönlich würde das nicht fehlen. Mir fehlt aber Erlebnisse, die ich ja zuletzt bei Castorf in der Volksbühne hatte oder die ich in, gut, jetzt muss ich gucken, mache ich jetzt Werbung für bestimmte Theater. Aber ich habe auch natürlich vor Corona eine unglaublich gute Aufführung gesehen im Hebbeltheater in Berlin von der Gruppe Rimini Protokoll, die dort gearbeitet haben auf der Bühne mit Behinderten. Und zwar, jetzt ist gerade das Wort weg, Tourette-Syndrom, genau. Die hatten auf der Bühne drei Darsteller mit dem Tourette-Syndrom plus eine Musikerin. Ich selber habe einen behinderten Bruder, der ist ziemlich behindert und lebt in einer speziellen Einrichtung. Bin also sehr sensibel, was das Thema angeht, bin dahin und habe vielleicht die ersten 20 Minuten da gesessen, völlig verkrampft und war innerlich außer mir vor Wut, weil ich dachte, was machen die mit den Leuten auf der Bühne? Wie werden sie denn vorgeführt, wie Tiere im Zoo? Bis einer der Darsteller sagte ins Publikum, ich weiß schon, was ihr alle denkt. Ich sage euch gleich, so ist es nicht. Ich mache hier gerne mit, ich bin gefragt worden, ich finde es toll. Weil natürlich lebe ich mit meinem Tourette-Syndrom und habe immer das Problem, dass ich spüre, wie die Leute Hemmungen haben. Was ist denn das? Fragt man nicht. Ich sage euch, was es ist. Dann hat er erklärt, wie es ihm geht, wie er damit lebt, was er macht. Hat dann auch den Scheinwerfer haben wollen, einem hat das Publikum beleuchtet, hat irgendein Zuschauer angestrahlt und gesagt, so, jetzt bist du mal im Rampenlicht, jetzt erzähl du mal was über dich selber. Und plötzlich entstand ein Dialog, dann kamen die anderen dazu, der Abend, der war so toll. Man hat Menschen zugeguckt, die da ihre Spiele gespielt haben, für sich, für uns. Ich habe sehr viel gelernt und bin rausgegangen und dachte, Mensch, warum steht eigentlich mein Bruder nicht auf der Bühne? Hatte Tränen in den Augen wirklich und treffe dann noch jemanden, eine Kritikerin, die ich vom Sehen kenne, die war auch angeschlagen, stellt sich raus, die hat auch einen behinderten Bruder. Und auf einmal hatten wir so eine Gemeinsamkeit, von der wir jahrelang nichts wussten. Und das passiert im Theater oder kann passieren. Ja?
Ja.
Menschen kommen zusammen, live, und es entsteht ein unglaublicher, intensiver Dialog, wenn es gut geht. Es muss jetzt gar nicht, weil ich vorhin sagte, wer nicht schwitzt, also natürlich muss der Schauspieler auf der Bühne nicht die ganze Zeit schreien und brüllen. Er kann auch kalt schwitzen, aber es muss intensiv sein und es muss wirklich von innen kommen. Ernst gemeint sein, der muss was wollen. Wenn er nur unterhalten will, auch gut. Wie in der Komödie haben sie gut gemacht. Ist jetzt persönlich nicht so mein Ding, aber die Leute haben sich gefreut, sind glücklich. Alles wunderbar, man ist aber zusammen, ja, wie in der Kirche. Ich bin nicht religiös, mich hat das nie interessiert, aber es stimmt natürlich, die Kirche ist ein Ort, vor allen Dingen in anderen Ländern, wo Menschen einfach zusammenkommen. Und wir hier, wo kommen wir noch zusammen, außer in der Shopping Mall? Ja? Wo sind wir noch gemeinsam und können miteinander kommunizieren? Kaum noch Orte. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Theater nicht wegzukriegen ist. Ja? Weil die Menschen brauchen das. Die brauchen das, dass sie nebeneinander sitzen, lachen, darüber reden können. das ist irgendwie, liest man ja auch gerade, Corona eine Nebenfolge ist, dass ganz viele Menschen wirklich psychische Probleme kriegen, weil ihnen Büro fehlt. Ein Augenkontakt, ein Gespräch. Ja. Also, und das ist Theater. Und da werden die neuen Medien, so doll die sind, klar, die nehmen auch Zeit weg, aber das wird immer bleiben. Und in meinem Bekanntenkreis, um abzuschließen, gehen gar nicht viele Leute ins Theater. Also ich bin immer derjenige, den sie fragen, Alexander, du bist doch so mit Theater, kannst du nicht mal eine Karte besorgen? Nimm mich doch mal mit. Du kennst dich doch aus. Und dann nehme ich sie mit hier und da. Und ja, ganz oft kommt dann raus, die waren seit 15, 20 Jahren nicht mehr im Theater. Und dann sind sie, wenn es gut geht, ziemlich begeistert und wollen dann wieder mal gehen. Weil klar, stimmt ja auch, Theaterkarten sind nicht billig. Und wenn man dann Pech hat und zahlt 40 Euro, zwei Leute 80 Euro und sieht dann irgendwas, was Mist ist, naja, dann war's dann, ne?
Ja.
Geht mal wieder ins Kino für einen Zehner. Also da ist einiges zu tun, aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Dieses Zusammenkommen wollen, dieses Erlebnis, das wird immer da sein. Das gehört so zu uns wie der Drang, keine Ahnung, sich schön anzuziehen oder was Gutes zu essen. Ja, das ist nicht überflüssig, das ist kein sinnloser Luxus, sondern das ist essentiell. Ja, das braucht man. Und das liegt an den Theatern, dafür zu sorgen, dass die Leute wiederkommen wollen. Und ich sage, danke, mir reicht's. Einmal was gesehen und wiedersehen. Ne? Und zumindest in Berlin ist schon interessant, also man wird ja immer Theater kriegen, aber tatsächlich, sagen wir mal, die bestimmte Theater hier, wenn da bestimmte Leute arbeiten, man kriegt eigentlich keine Karte, ist immer ausverkauft. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ne?
Ja, ich hoffe, oder wir hoffen, dass das bald so klar wird, dass da nicht nur ein Mangel da ist, den man eine Weile mal aushalten oder austragen kann, sondern der dann irgendwann oder ich glaube mittlerweile schon auf alle Fälle mal in gewissen Bevölkerungskreisen, das betrifft ja vor allem auch Kinder und Jugendliche, also das ist natürlich eine andere Form dann des Theatralischen, um es mal abstrakt zu sagen, aber dass da also die Schäden, die das Nichtvorhandensein dieser Begegnungs- und Büroraumstätten angeht, dass das eigentlich ja schon offensichtlich genug ist und da jetzt auch langsam wieder was passieren müsste. Wobei die Hoffnung natürlich auch ein bisschen ist, aber das ist eine Frage an die einzelnen Theatermacherinnen, wie sie sich das vorstellen können, ob es nicht doch auch möglich ist, in der Zwischenzeit Formen zu finden, vor allem jetzt, wo auch die etwas bessere Jahreszeit wieder anbricht, also die Temperaturen das erlauben, auch rauszugehen mit Theaterformen. Es gab ja früher so und so, also bevor es die bürgerlichen Theaterhäuser, also die geschlossenen Häuser sozusagen gab, gab es ganz andere Formen, wo man Theater eben draußen im öffentlichen Raum auch präsentiert hat. Und das könnte man sich ja vielleicht auch als Möglichkeit die relativ leicht umzusetzen.
Ich bin ein großer Freund, vielleicht auch durch meine Generation, aber ich habe immer Straßentheater, Zirkus, also diese Form von Theater habe ich immer geliebt.
Ja.
Also ich selber komme eigentlich eher aus dem alternativen Theater früher, so in den 70er, 80er Jahren. Ich fand eigentlich so, hier ist Berliner Schiller-Theater, das war in der Regel total langweilig. Sondern das interessante Theater war immer woanders. Und Zirkus habe ich geliebt. Gibt leider nicht mehr viele gute, aber diese Formen, von denen ja, haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber natürlich, die sind ganz wichtig. Und zumindest in den Großstädten gibt es ja diese postdramatischen Gruppen, die versuchen ja wirklich andere Dinge. Vielleicht manchmal ein bisschen kopflastig. Nee, da mache ich mir keine Gedanken, genau. Und wir haben ja eben gesagt, in den Büchlein, ich dachte dann jetzt einfach so, Autortexte bringen, ja, kann man natürlich machen, aber vielleicht gibt es ja noch was dazu. Und das war dann eigentlich die ganz schöne Arbeit, zu suchen und zum Beispiel Anais Lim war für mich wirklich eine Entdeckung, dass die in ihren Tagebüchern diesen Eintrag hat, wo sie beschreibt, wie Artaud damals 33 an der Pariser Sorbonne vor Studenten den Vortrag hält.
Ja.
Das Theater und die Pest. Und wie er dann da selber auf der Bühne durchdreht, sich am Boden wälzt und schreit und tobt und diese 8 Studenten völlig verunsichert oder lachend oder erschreckt aus dem Theater gehen. Und da haben sie einfach eine tolle Performance erlebt. Ja, das war eben kein langweiliger Universitätsvortrag.
Ja.
Oder Jerzy Grotowski haben wir drin, den polnischen Theatermann, der ja schreibt seinen Text, naja, das, was Artaud da sagt, das kann man wahrscheinlich gar nicht realisieren, aber eben als Fixpunkt im Kopf ist es gut. Und schließlich habe ich auch noch Heiner Müller hinten drin. Den haben Sie vergessen zu nennen.
Einen kurzen Text, ja, genau.
Ja. In der Müller ist auch noch mit einem Text drin. Also ein schönes kleines Päckchen für die Hosentasche. Musst du aufpassen, dass man dann kein Loch damit reinmacht.
Ja, nein, ich kann das auch wirklich nur sehr jedem ans Herz legen, weil es viele Anregungen in dem Büchlein gibt, die durchaus auch sehr vielfältig sind und jetzt ja auch nicht irgendwo ein neues Rezept oder irgendeine neue Methode oder sowas versuchen vorzustellen, sondern einfach ziemlich radikal, um mit Artaud das Wort Grausamkeit zu verwenden, also mit einer gewissen Unerbittlichkeit Leben, Lebendigkeit in Gang bringen. Ich glaube, das ist ja vielleicht so ein wesentlicher Punkt.
Ist übrigens mein Beitrag, komme ich jetzt drauf als Buchverleger. Ja? Also ich streame nicht, sondern ich mache Bücher und Bücher sind doch wunderbar in so einer Pandemie. Die kann man sich nehmen und total clean alleine zu Hause lesen. Man macht nicht mal den Mund dabei auf. Also das ist mein Beitrag zu dieser Krise, ein paar Bücher in die Welt zu stellen, die einem über diese Theaterpause hinweghält. Das war jetzt der Marketingmensch in mir.
Ja, wunderbar. Das ist eigentlich auch schon das perfekte Schlusswort für unser Gespräch. Und ich bedanke mich bei Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen.
Und hier ist der Text von Anaïs Nin aus ihren Tagebüchern, den Alexander Wederka in dem eben gebrachten Gespräch erwähnt hat. Ein Hörsaal der Sorbonne. Arendi und Artaud sitzen an dem großen Vortragstisch. Artaud wird von Arendi eingeleitet. Der Raum ist überfüllt. Die schwarze Tafel ist ein seltsamer dunkler Fleck im Hintergrund. Im Publikum, den Hörern von Arendis Vorträgen über neue Ideen, sind alle Altersstufen vertreten. Das grelle Licht lässt Artauds ohnehin schon tief liegende Augen noch weiter zurückfliehen. Die Heftigkeit seiner Gesten wird dadurch noch deutlicher. Er scheint Qualen zu leiden. Manchmal fällt ihm sein etwas zu langes Haar in die Stirn. Er hat die gewandten, schnellen Bewegungen des Schauspielers. Sein Gesicht ist hager, wie vom Fieber abgezehrt. Seine Augen scheinen das Publikum nicht wahrzunehmen. Es sind die Augen eines Menschen, der Visionen hat. Seine Finger sind außergewöhnlich lang. Neben ihm wirkt Arendi irdisch, schwerfällig, grau. Massig sitzt er hinter seinem Tisch und brütet vor sich hin, während Artaud vortritt und über das Theater und die Pest zu sprechen beginnt. Er hatte mir einen Sitz in der ersten Reihe serviert. Es geht ihm, scheint mir, vor allem um Intensität, eine überhöhte Form des Lebens und Erlebens. Er will daran erinnern, dass während der Pestzeit herrliche Werke der Kunst und des Theaters entstanden sind, weil der Mensch von Todesangst gepeitscht Unsterblichkeit sucht und sich entfliehen, sich übertreffen möchte. Dann aber, zuerst kaum merklich, löst er sich von dem Faden, dem wir folgten, und beginnt, das Sterben des Pestkranken zu spielen. Niemand könnte so recht sagen, wie es angefangen hat. Um seinen Vortrag zu illustrieren, versetzte er sich in Agonie. Das französische La Peste klingt sehr viel schrecklicher als das englische The Plague, aber keines dieser Worte beschreibt, was Artaud auf dem Katheder der Sorbonne vorführte. Er vergaß seinen Vortrag, das Theater, seine Ideen. Dr. Arendi hinter sich, das Publikum, die jungen Studenten, seine Frau, die Professoren und Direktoren. Sein Gesicht war von Angst verzerrt. Man konnte sehen, wie Schweiß sein Haar durchnässte. Seine Augen weiteten sich, seine Muskeln krampften sich zusammen, seine Finger spreizten sich in ersterbender Bewegung. Er ließ uns den vertrocknenden, verdorrenden Gaumen spüren, die Schmerzen, das Fieber, das Feuer in den Eingeweiden. Er spielte seinen eigenen Tod, seine eigene Kreuzigung. Das Publikum war zuerst sprachlos. Und dann begannen sie zu lachen. Alle lachten, sie pfiffen. Und dann, einer nach dem anderen, verließen sie den Saal, lärmten dabei, riefen, protestierten, schlugen die Tür hinter sich zu. Nur Arendi und seine Frau, die Lalou und Marguerite, blieben sitzen. Artaud jedoch hielt bis zum letzten Atemzug durch.
Er lag am Boden. Als sich der Saal bis auf die kleine Gruppe seiner Freunde geleert hatte, kam er geradewegs auf mich zu und küsste mir die Hand. Er lud mich ein, mit ihm ins Café zu gehen. Alle anderen hatten etwas zu tun. Wir verabschiedeten uns am Ausgang der Sorbonne und Artaud und ich gingen durch den feinen Nebel davon. Wir wanderten und wanderten durch die dunklen Straßen. Er war verletzt, verwundet, beleidigt, spie seinen Zorn aus sich heraus. Alle wollten sie etwas darüber hören. Sie wollten einen objektiven Vortrag über das Theater und die Pest haben, und ich wollte ihnen die Pest selbst geben, das Erlebnis der Pest, damit sie durch den Schrecken erwachen. Ich wollte sie aufwecken. Sie wissen nicht, dass sie tot sind. Ihr Tod ist total, wie Taubheit, Blindheit. Was ich zeigte, war die Agonie, die meine, gewiss, aber auch die jedes anderen. Der Nebel näßte sein Gesicht. Er strich sich das Haar aus der Stirn. Er war in Hochspannung, wie besessen. Trotzdem sprach er jetzt ruhig. Wir saßen im Kupol. Den Vortrag vergaß er. Ich habe nie jemanden getroffen, der so gefühlt hätte wie ich. 15 Jahre lang bin ich opiumsüchtig gewesen. Man hat es mir zum ersten Mal gegeben, als ich noch sehr jung war, um irgendwelche schrecklichen Schmerzen in meinem Kopf zu betäuben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht schreibe, sondern nur Qualen in die Schrift übertrage, Geburtsqualen. Er rezitierte Dichtungen, wir sprachen über Form, das Theater, sein Werk. Sie haben grüne, aber manchmal violette Augen. Er wurde friedlich, ruhig. Wir gingen wieder durch Regen. Für ihn ist die Pest nicht schlimmer als der Tod durch Mittelmäßigkeit, durch Kommerzialisierung, durch Korruption, der uns umgibt. Er möchte den Menschen bewusst machen, dass sie sterben, sie in einen poetischen Zustand versetzen. Die Feindseligkeit beweist nur, dass sie von ihnen aufgestört wurden, sagte ich. Aber was für ein Schock, einen sensiblen Dichter mit einem feindlichen Publikum konfrontiert zu sehen. Welche Brutalität, welche Hässlichkeit im Publikum.